Vertont. Der Weltladen-Podcast. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Vertont. Mein Name ist Laura und ich freue mich, heute wieder eine Folge aufzunehmen, und zwar ein spannendes Interview. Wir haben in der letzten Folge ja bereits gesprochen über das Thema sozial-ökologische Transformation. Da ging es um den Weltladentag mit seinem Motto: Die Welt braucht einen Tapetenwechsel. Hashtag gönn dir Wandel. Und über das Thema gibt es ganz viel zu besprechen und genau das wollen wir heute machen. Und ich freue mich, dass wir eine richtige Expertin dafür da haben, und zwar die Ronja Morgenthaler vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Herzlich willkommen, Ronja.
Hi Laura, freut mich sehr, dass ich hier sein kann.
Wunderbar, dass du bei Vertont zu Gast bist. Die meisten kennen dich wahrscheinlich noch nicht, die uns zuhören. Deshalb erzähl doch einfach mal, wer bist du und was hat es mit diesem Konzeptwerk Neue Ökonomie auf sich?
Ich bin Ronja und ich arbeite bei dem von dir genannten Konzeptwerk Neue Ökonomie. Und wir sind ein gemeinnütziger Verein in Leipzig und arbeiten vor allem zum Thema sozial-ökologische Transformation und Postwachstum und Degrowth. Und da sind wir, man könnte sagen, sowas wie ein Think Tank oder eine NGO oder vielleicht auch einfach ein politisches Kollektiv. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wen man fragt. Und wir arbeiten vor allem an der Schnittstelle von sozialen Bewegungen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Das heißt, wir versuchen vor allen Dingen, diese AkteurInnen zu vernetzen für eine sozial-ökologische Transformation. Unsere Themen, die hangeln sich alle entlang an diesem Begriff Degrowth und Postwachstum, sind Klima, Care, das heißt Sorgearbeit, nachhaltige Digitalisierung, und seit 3 Jahren arbeiten wir auch vermehrt zum Thema Utopien. Und dafür machen wir so kleine und größere Veranstaltungen, also sind auf Podien eingeladen oder ne, bei irgendwelchen kleinen Vorträgen oder aber auch so ganz große Sachen wie Kongresse, Sommerschulen. Und dazu machen wir Bildungsarbeit viel und publizieren zu unseren Themen.
Vielen Dank. Sehr spannend, was ihr alles macht. Die zwei Begriffe Degrowth und Postwachstum, kannst du uns kurz nochmal erklären, was es damit auf sich hat?
Also Degrowth oder auch Postwachstum, so im Deutschen kann man die recht synonym verwenden, meint eine Wirtschaftsweise oder Gesellschaftsform, die das Wohlergehen aller zum Ziel hat und die ökologischen Lebensgrundlagen erhält. Und dafür ist eben eine grundlegende Veränderung unserer Lebenswelt und ein ganz grundlegender kultureller Wandel notwendig. Und das aktuelle wirtschaftliche und gesellschaftliche Leitprinzip ist ja immer weiter wachsen und also immer weiter wachsen, immer mehr verbrauchen, immer mehr konsumieren, immer mehr produzieren. Und das basiert auf Konkurrenz. Und Degrowth meint auch quasi Wachstumsrücknahme und meint eigentlich eine Wirtschaftsweise, in der wir eben nicht mehr weiter wachsen und nicht mehr weiter Ressourcen und Menschen ausbeuten, weil wir mit der Wirtschaftsweise, die wir auch Kapitalismus nennen, eben unsere natürlichen Lebensgrundlagen zerstören und schon an planetare Grenzen stoßen, beziehungsweise sie an manchen Stellen auch schon überschritten haben und vor allen Dingen diese Wirtschaftsweise extreme soziale Ungleichheit hervorbringt, vor allen Dingen im globalen Maßstab. Also wir externalisieren, das heißt verlagern, unsere Kosten, die aufgrund unseres Lebensstils entstehen, in den globalen Süden. Das zeigt sich dann ganz praktisch, wenn zum Beispiel dafür, dass wir Auto fahren können, Shell im Niger-Delta die komplette Landschaft und die Lebensgrundlagen zerstört und Menschen dann von dort fliehen müssen, weil sie dort nicht mehr leben können. Oder wenn wir seltene Erden wie Lithium oder Kobalt abbauen im Kongo, um dann hier Batterien und Smartphones herzustellen. Und wir sind der Meinung, dass das eine Wirtschaftsweise ist, die extrem ungerecht ist und undemokratisch und instabil, eben auch vor allen Dingen auf Kosten anderer geht, beziehungsweise die Kosten ausgelagert werden. Und deswegen sagen wir, da muss sich was ändern. Eine Postwachstumsgesellschaft, so wie wir sie uns vorstellen, beruht dann eben vor allen Dingen auf einem achtsamen Umgang mit den natürlichen Lebensgrundlagen, auf Solidarität und Kooperation, anstatt immer nur weiter zu wachsen und in Konkurrenz miteinander zu stehen. Und wir denken, dass sich die Menschheit eben als Teil dieses planetaren Ökosystems begreifen soll und dass, wenn wir unsere Gesellschaften ändern, eben auch ein selbstbestimmtes Leben in Würde für alle möglich sein kann. Und das ist das, wofür wir arbeiten. Das ist uns sehr wichtig.
Also wenn ich mal zusammenfasse, dadurch, dass wir Wachstum immer so als Mantra haben, kommt es erst dazu, dass es so eigentlich nicht mehr tragbar ist und dass wir diese sozial-ökologische Transformation brauchen, um zu einer gerechteren Gesellschaft zu kommen.
Genau, also wir sind der Meinung, dass der Kapitalismus nicht mehr reformierbar ist. Also er beruht auf jeden Fall auf Jahrhunderten kolonialer Ausbeutung und auch an quasi einer ungehinderten Bedienung an den natürlichen Ressourcen. Und grünes Wachstum, das ist ja immer so ein bisschen die Alternative, das funktioniert nicht. Weil der Ressourcenverbrauch und Wachstum können nicht langfristig entkoppelt werden, also nicht absolut. Das haben viele Studien gezeigt. Das heißt, die einzige Möglichkeit, um eigentlich unsere ökologischen Lebensgrundlagen zu erhalten und langfristig auf diesem Planeten leben zu können, ist ein Umbau der Wirtschaft. Das heißt, es wird einem ja auch immer so entgegengehalten, so, oh Gott, wie sollen wir denn Wohlstand sichern, wenn wir nicht mehr weiter wachsen? Und ich würde sagen, eigentlich können wir unseren Wohlstand nur sichern, indem wir nicht mehr weiter wachsen. Weil der basiert ja darauf, dass wir von dem leben können, was uns dieser Planet zur Verfügung stellt. Und für ganz viele Menschen hat sich dieses Wohlstandsversprechen ja eh noch nie erfüllt. Und das ist extrem ungerecht.
Es ist quasi ein Wohlstand, der so wahrgenommen wird, aber eben einfach nur für sehr wenige Menschen auch gilt, ne? Wenn wir diesen Begriff hören, sozial-ökologische Transformation, das ist ja das, was folgen muss. Aber so wie ich dich verstehe, haben wir dafür jetzt auch nicht unbedingt so viel Zeit und können da nicht auf so einem ganz sanften, für allen verträglichen Weg irgendwie gehen. Aber erstmal dieser Begriff der sozial-ökologischen Transformation, der ist ja auch ein bisschen furchteinflößend, aber auch schrecklich abstrakt erstmal. Wie kann man den denn mit Leben füllen?
Also ich würde sagen, eine sozial-ökologische Transformation ist erstmal so ein ganz vielschichtiger Prozess, der von ganz vielen verschiedenen AkteurInnen getragen wird. Mit eben einem Ziel von einer gerechten und ökologischen Zukunft innerhalb der planetaren Grenzen, mit dem Ziel globaler Gerechtigkeit. Und das bedeutet praktisch, dass wir uns als Gesellschaften die Frage stellen, was ein gutes Leben bedeutet und wie wir ein gutes Leben für alle realisieren können. Und ich würde sagen, ganz zentral ist, dass wir eben diese globale Ungerechtigkeit, die darauf beruht, dass wir im globalen Norden einfach viel, viel mehr der Ressourcen verbrauchen und unsere Wirtschaftsweise einfach so sehr auf der Ausbeutung von Ressourcen und auch von Arbeit im globalen Süden abhängt, unsere Produktion und unseren Konsum verringern. Postwachstum oder Degrowth bedeutet nicht nur, dass unsere Wirtschaft nicht weiter wächst, sondern wir müssen wirklich alle Bereiche unseres Lebens umbauen. Also wir müssen ganz anders oder uns fragen, wie wir uns fortbewegen wollen, wie wir wohnen wollen, wie wir in Beziehung miteinander stehen, wie wir unsere Nachbarschaften organisieren, wie wir unsere Gesundheitssysteme organisieren und so weiter. Also wir brauchen wirklich einen ganz grundlegenden Umbau. Und der muss mit einem Ausbau von demokratischen Entscheidungsformen einhergehen, um wirkliche politische Teilhabe zu ermöglichen. Also das ist ganz zentral. Es geht nicht darum, dass wir jetzt einen 20-Jahres-Plan haben, den irgendeine Bundesregierung beschließt und dann setzen wir den bloß um, sondern es geht wirklich darum, dass Menschen sich zusammentun und überlegen, wie kann denn eine sozial gerechte und ökologische Gesellschaft aussehen und was braucht es dafür? Wir haben ein Buch geschrieben, das heißt Zukunft für alle, eine Vision fürs Jahr 2048. In dem haben wir das mal so ein bisschen skizziert, wie das aussehen könnte. Das haben wir dann für den Bereich Mobilität gemacht, für den Bereich Energie, für den Bereich Klimaenergie, für den Bereich Wohnen, für den Bereich Gesundheit und so. Da kann man sich, wenn man sich das durchliest, so ein bisschen inspirieren lassen, wie das aussehen kann. Und ich glaube, wie wir Leute dafür gewinnen wollen, ist zu sagen, an manchen Stellen bedeutet das weniger Konsum und auch weniger Sachen, die man einfach so haben kann. So, vielleicht muss man langfristig auch aufs Auto verzichten, aber dafür gewinnen wir auch unfassbar viel. In unserer Vorstellung ist eine Postwachstumsgesellschaft immer damit gekoppelt, dass wir zum Beispiel weniger arbeiten. Dass Lohnarbeit nur noch ein Teil ist von unserem Tätigsein. Ein kleiner Teil, vielleicht so 20 Stunden. Und dass wir den Rest der Zeit damit zubringen können, gute Beziehungen zu pflegen und uns um andere zu kümmern und uns um uns selbst zu kümmern. Das heißt, eine sorgezentrierte Wirtschaft, in der Menschen füreinander da sind, in der wir eben nicht das auch noch auslagern müssen. Also diese ganz lebensnotwendigen und relevanten Dinge wie Pflege und Gesundheit und Haushalt und all das, was wir irgendwie brauchen, um leben zu können. Und dass wir Zeit haben für Muße und für politische Beteiligung. Das ist zum Beispiel was, wo ich mir vorstellen kann, dass ganz viele Leute eigentlich so eine Perspektive gerne einnehmen, weil sie vielleicht nicht so glücklich sind mit ihrer 40-50-Stunden-Woche und auch merken, dass so das, was sie wirklich lebendig macht, vielleicht gar nicht der dolle Konsum ist. Ich würde einfach immer betonen wollen, dass wir auch ganz schön doll was zu gewinnen haben in so einer gerechten und ökologischen Zukunft.
Das finde ich sehr spannend, was du erzählst und mir gefällt dieser Begriff des guten Lebens für alle auch sehr gut, weil der hat auch ein bisschen eine andere Perspektive als die Angstperspektive, die man ja auch einnehmen kann, vor allem was da irgendwie kommt und was schwer greifbar ist. Hattest du irgendwie so ein Schlüsselerlebnis oder so, wo du gedacht hast, ey, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwie müssen wir das anders angehen, die ganze Sache?
Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr an ein Schlüsselerlebnis erinnern, ich weiß nur, dass das bei mir auf jeden Fall sehr früh kam, also auf jeden Fall auch als Jugendliche, dass ich nicht so recht verstanden habe, wie diese große soziale Ungerechtigkeit oder Ungleichheit in der Welt zustande kommt. und ich immer ein ganz intuitives Gefühl von Ungerechtigkeit hatte. Und ich glaube, dass ich so verstanden habe, dass mein Lebensstil, den ich mir auch gar nicht so doll aussuchen kann, also es gibt ja auch einen Zwang zu mitmachen, ne? Also Konsumkritik, also sich zu überlegen, was man kauft und wo das hergestellt wurde, das ist alles ganz wichtig und gut, aber das verändert nicht die wirklichen grundlegenden Strukturen unserer Wirtschaftsweise. Und ich glaube, das war für mich auf jeden Fall irgendwann sehr, wie soll ich sagen, hat mich sehr geprägt, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann das gar nicht alleine lösen. Ich kann gar nicht nur durch meinen Konsum oder dadurch, dass ich mich anders verhalte, die Welt besser machen, sondern ich muss eigentlich dafür streiten, dass wir ganz grundlegend was verändern. Genau, und habe dann so auch meinen Weg in soziale Bewegungen gefunden und habe das als was sehr Empowerndes und Bestärkendes erlebt, weil ich gemerkt habe, da sind ganz viele Leute, denen geht es auch so. Die haben eigentlich auch das Bedürfnis, dass diese Welt ein solidarischer und schöner und irgendwie gerechter Ort ist. Das ist sehr schön, wenn man Menschen trifft, die für was Ähnliches streiten. Und ich glaube, das hat mich dann einfach bestärkt, dran zu bleiben an dem Thema.
Und das machst du jetzt auch im Konzeptwerk. Und mich würde mal interessieren, gibt es irgendwie Wege, wo ihr im Konzeptwerk miteinander diese Transformation schon versucht auch zu leben in eurer Praxis?
Wir versuchen das auf jeden Fall. Also wir versuchen umzusetzen, was wir uns schon für eine Postwachstumsgesellschaft wünschen. Das klappt mal mehr, mal weniger natürlich. Aber wir haben so ein paar Rahmenbedingungen, die schon was Utopisches haben, finde ich, für so einen Arbeitskontext. Also wir sind als Kollektiv organisiert. Das heißt, es gibt keinen Chef oder keine Chefin. Wir teilen die Aufgaben, die wir haben, zusammen, um so einen Laden am Laufen zu halten, gemeinsam unter uns auf. Wir entscheiden alles im Konsens und basisdemokratisch und versuchen auch, uns in unserer Arbeit an unseren Bedürfnissen zu orientieren. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den ich vorhin gar nicht genannt habe. Also im Zentrum von so einer Wirtschaft, wie wir sie uns vorstellen, stehen eben die Bedürfnisse der Menschen, und zwar die Waren. Also Waren hört sich so blöd an, aber die wirklichen Bedürfnisse. Also das, was wir wirklich zum Leben brauchen und was uns glücklich und froh macht. Genau, und das versuchen wir auch schon in unserer Arbeit umzusetzen. Also wir bezahlen uns zum Beispiel bedürfnisorientiert. Also wir gucken nicht, wie viele Stunden arbeitet jemand oder wie lange ist er schon dabei oder was hat die Person für Vorerfahrungen, sondern die Person bekommt, was sie braucht. Und das ist auch nicht immer einfach, weil wir haben sehr begrenzte finanzielle Mittel, weil das, was wir machen, eben keine Gewinne bringt. Deswegen müssen wir immer gucken, wie wir uns fördern lassen oder sind auch auf Spenden angewiesen. Aber das ist auf jeden Fall unser Ziel und bisher schaffen wir das auch ganz gut. Wir versuchen auch für uns schon eine Form von Zeitwohlstand zu realisieren. Also wir entscheiden auch zusammen, wie viel wir jeweils arbeiten. Also 20 Stunden ist unser Minimum, manche arbeiten 25, manche arbeiten 30, aber es ist auf jeden Fall so viel Zeit, dass man daneben noch sich politisch engagieren kann. Oder ich zum Beispiel wohne in einem Hausprojekt und habe zusammen mit anderen eine Wohnungsgenossenschaft aufgebaut. Und die Zeit hätte ich nicht gehabt in einem normalen Lohnarbeitsverhältnis. Und wir versuchen auch, diskriminierungssensibel zu arbeiten und beschäftigen uns durch die Jahre immer mit verschiedenen Diskriminierungsformen und versuchen, unsere Arbeit daran anzupassen. Und es klappt alles mal besser, mal schlechter, aber wir sind da auf jeden Fall in einem Prozess, in dem wir gerne schon eine Art von Arbeit vorwegnehmen wollen. Vorwegnehmen wollen im Sinne von jetzt schon was praktizieren, was wir uns für die Utopie oder die ökologische und gerechte Zukunft wünschen.
Also die Utopie einfach schon mal ein bisschen ausprobieren, ne?
Genau, und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, auch so in Bezug auf die sozial-ökologische Transformation. Man muss das ja auch alles üben. Es wird nie den einen Punkt geben, an dem man sagt, jetzt ist alles anders und jetzt haben wir unsere Wirtschaft umgebaut, sondern das müssen Menschen ja machen. Und die müssen anfangen und sich organisieren und zusammen sich Projekte suchen und gründen, die eben nicht auf Konkurrenz, sondern auf Kooperation beruhen. Und da gibt es ganz viele PionierInnen und Leute, die sowas schon machen. Also die gemeinsam was auf die Beine stellen und eine andere Art des Wirtschaftens und Gemeingüter ins Leben rufen und die pflegen. Zum Beispiel solidarische Landwirtschaften. Das sind so Beitragsökonomien, wo jeder seinen Teil zu beiträgt und dann auch einen Teil von eben der Ernte bekommt, die man zusammen angebaut hat. Und da wird immer das, was man erntet, aufgeteilt. Da kriegt man einfach immer seinen Anteil. Das ist mal mehr, mal weniger, mal sind das ganz tolle Sachen, manchmal ist es eher nur Kohl. Genau, man ist da einfach, sitzt da so zusammen im Boot. Und das Gleiche gilt auch eben für so Wohnungsgenossenschaften, wie ich sie gerade schon erwähnt habe, oder für Stadtteilgesundheitszentren, die auch nicht profitorientiert wirtschaften, oder Bürgerenergiegenossenschaften. Also das sind alles so kleine Leuchtturmprojekte, die natürlich noch nicht für die ganze Gesellschaft gelten oder in der sich alle Leute schon organisieren. Aber es ist halt, ja, es ist total toll, dass Leute jetzt schon an Alternativen arbeiten, die vielleicht langfristig auch eine Alternative zum Gesamtsystem bilden.
Ist auch ganz wichtig, dass die sichtbar sind, ne? Weil mich motiviert es zum Beispiel total, dann auch diese positiven Geschichten zu sehen und zu sehen irgendwie, okay, das kann funktionieren im Kleinen, also kann es vielleicht auch im Großen irgendwie funktionieren.
Genau, und ich meine zum Beispiel die Weltläden um darauf mal Bezug zu nehmen, die arbeiten ja schon total daran, ne, dass man so gemeinwohlorientierte Märkte etabliert und neue Beziehungsweisen zwischen Produzent und Produzentin und so. Und gleichzeitig sind eben diese Alternativen total wichtig, aber dadurch, dass wir in so einer zeitkritischen Situation sind, ist es halt auch richtig wichtig, dass man sich auch organisiert und auch, sei es in der Klimabewegung oder in irgendwelchen anderen sozialen Bewegungen, auch wirklich lautstark widerspricht dem, was passiert, weil, also es ist ja ein sehr machtvolles System, unser Wirtschaftssystem, das wird sich nicht von sich aus verändern, sondern das müssen wir schon selber machen.
Ja, das finde ich ist auch ein wichtiger Punkt. Also wie geht man denn damit um? Weil es gibt natürlich automatisch Widerstände und es gibt natürlich, eigentlich wir alle sind ja davon betroffen, indem wir auch irgendwie gewisse Privilegien genießen, die natürlich dadurch vielleicht auch ein bisschen in Frage gestellt werden. Wie geht man denn damit um?
Also ich glaube einmal, indem man sich und anderen klar macht, dass wir durchaus was zu gewinnen haben. Also weil wenn ich mich umschaue, sehe ich schon sehr viele Menschen, die nicht glücklich sind, die sehr darunter leiden, dass sie so viel arbeiten müssen oder die auch sehr prekär aufgestellt sind. Also klar, es gibt eine bürgerliche Mittelschicht, die steht ganz gut da, aber diese Schere von Arm und Reich geht ja auch in unseren Gesellschaften weiter auf. Und das ist ja kein Zufall, sondern das liegt diesem Wirtschaftssystem zugrunde und es wird immer Armut produzieren. In so einer sozialökologischen Transformation, in der wir wirklich grundlegend abgesichert sind, haben wir einfach ganz viel zu gewinnen. So, da müssen wir keine Zukunftsängste mehr haben. Dann würde ich auch immer an den Gerechtigkeitssinn der Menschen appellieren, ne? Also sich so klar zu machen, wie sehr schon andere Leute die Kosten tragen für wie wir leben. Auch im Angesicht der ökologischen Krise, dass wir uns einfach den Ast, auf dem wir sitzen, absägen. Also wenn wir den Planeten zerstören, dann haben auch wir kein gutes Leben mehr, sei es in noch so einem tollen Wohlstand für ein paar, also wird dann wirklich nur noch für ein paar sein. Also ich glaube, wenn man sich das klar macht, ja, wie notwendig das gerade ist und wie einzigartig auch so dieser historische Moment eigentlich ist, in dem wir sind mit der Klimakrise, ich glaube, dann gewinnt man schon eine ganz schöne Motivation. Und was, glaube ich, auch Leute motiviert, ist, wenn man so ein gemeinsames Anliegen hat, also auch ein gemeinsames Interesse. Ich meine, zum Beispiel Wohnraum wird immer knapper und immer teurer. Und das ist für viele Leute bis hin in die Mittelschicht ein total großes Problem. Und ich glaube, so zu sehen, dass es vielleicht eben wirklich ein großes Problem ist, dass so Immobilienunternehmen damit Kohle scheffeln, während andere die Hälfte ihres Monatsgehalts für die Miete aufwenden, das ist, so, glaube ich, so eine ziemlich objektive Erfahrung, die ziemlich viele Leute machen. Und sich darüber gemeinsam zu organisieren, und zu sagen so, hey, das finden wir nicht gerecht. Wir wollen, dass sich da was verändert und wir kämpfen da auch für, wie zum Beispiel in der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen in Berlin. Dann kriegt man ganz unterschiedliche Leute zusammen. Genauso Community Organizing heißt das, wenn man so in der Community einfach durch ein gemeinsames Interesse, ja, so eine Verbundenheit schafft und auch so diesen demokratischen Prozess, in dem man sich gemeinsam organisiert und was auf die Beine stellt, das ist ja was total Bestärkendes. Es ist jetzt natürlich vielleicht nicht der einfachste Weg oder es ist auch anstrengend, sich immer mit allen Leuten so auseinanderzusetzen und so, aber ich glaube, dass der zum Ziel führt und dass man da viele Leute für sich gewinnen kann oder auch ja, für eine sozial-ökologische Transformation.
Das ist wahrscheinlich auch so die Kunst, ne? Es gibt natürlich viele, die euch eigentlich zustimmen werden, dass es einen Wandel irgendwie braucht und zwar so schnell wie möglich. Und dann gibt es natürlich Leute, wo man, glaube ich, die Botschaft irgendwie ein bisschen, wo die schwerer durchdringen. Und ich stelle mir vor, das ist einmal die Gruppe, die gerade sehr profitiert vom aktuellen System und natürlich auch durch das kapitalistische System auch gewisse Macht irgendwie hat vielleicht. Und die andere, die vielleicht diesen Überbau, also dieses Ganze noch nicht greifbar findet, noch nicht konkret. Und das ist quasi dann der Weg, auch Verbundenheit zu schaffen mit konkreten Themen, richtig?
Genau, und das versuchen wir auch mit Zukunft für alle, also mit dem Projekt, das für die Leute wirklich erfahrbar zu machen oder vorstellbar. Weil die Diskussionen, die wir oft führen, die finden ja in Milieus, also in akademischen Milieus statt oder so in so sehr spezifischen Gruppen, vielleicht auch noch in sozialen Bewegungen. Aber so wirklich aufzuzeigen, es ist nicht alternativlos. Den Kapitalismus gab es auch noch nicht immer. Leute haben davor schon anders gewirtschaftet und sie werden danach anders wirtschaften. Und es ist an uns, daran zu arbeiten, dass das gut wird und dass es keine Katastrophe wird. Und genau mit dem Buch Zukunft für alle und auch mit dem Projekt und dem Kongress wollten wir das gerne einfach einladen, eben zum Träumen und Visionieren und zwar zum positiven Visionieren, weil es klingt ja schon alles sehr dystopisch, ne? Die Klimakrise und auch der Zustand des Planeten. Ich glaube, wenn man da immer nur in so einem pessimistischen, oh Gott, das wird alles ganz schrecklich, dann neigt man vielleicht auch eher dazu zu denken, okay, dann gucke ich einfach, dass es mir gut geht und ich einigermaßen gut über die Runden komme. Aber wenn man auch eine Vorstellung oder ein Bild davon hat, dass es gut werden kann und was es dafür vielleicht braucht, dann gibt es Hoffnung. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt auch in unserer Arbeit, dass wir versuchen zu zeigen und zu sagen, es ist möglich und dafür müssen wir uns einfach auch zusammentun und zusammen dafür streiten und zusammen dafür organisieren und da, wo wir können, das jetzt schon leben. Und genau, dafür und daran arbeiten wir mit ganz vielen Bündnispartnern zusammen.
Der Begriff so Utopie scheint ja ganz zentral zu sein, ne? Dass man irgendwie so ein Bild hat, so ein positives Bild, auf das man irgendwie auch hinarbeiten kann. Und du hast gerade schon von eurem Buch berichtet und bin auch mal von den Zukunftswerkstätten, wo ihr eben auch an so Utopien gearbeitet habt. Magst du da nochmal kurz erzählen, wie das abgelaufen ist und hast du vielleicht sogar ein paar Bilder für uns?
Also wir haben uns 2018 dafür entschieden, zum Thema Utopien zu arbeiten und haben dann 2019 eben zu diesen ganzen Gesellschaftsbereichen, es waren 14 am Schluss, Zukunftswerkstätten gemacht. Und da haben wir uns mit PionierInnen, also Leuten, VordenkerInnen haben wir sie genannt, die sich in den Themen schon total gut auskennen und entweder schon Alternativen leben und danach handeln oder genau schon ganz viel dazu gearbeitet, geforscht, gelesen und so weiter haben. Und die haben wir zusammengebracht und in so dreitägigen Workshops Utopien entwickeln und auch Wege der Transformation. Also was bräuchte es, dass wir da hinkommen? Und das war so ein ganz großer, also es waren über 150 Leute, die da am Ende teilgenommen haben an diesen Zukunftswerkstätten. Und daraus haben wir ein Buch geschrieben, das im Ökum Verlag erschienen. Das kann man aber auch online unter Zukunft für alle Punkt jetzt, kann man das auch Open Source lesen und runterladen. Und da haben wir das festgehalten, was da rauskam. Und das waren ganz schöne Sachen, also zum Beispiel Willkommenszentren in jeder Stadt. In jeder Stadt gibt es so Lebensmittelpunkte, in denen, oder Dorf, Community, wie auch immer, in denen es so ganz, eigentlich alles gibt, was es zum Leben braucht, in dem man die Leute trifft, in dem es immer warmes Essen gibt und irgendwie eine schöne Atmosphäre herrscht. Genau, oder in puncto Demokratie, dass wir so thematische Räte haben in der eigenen Nachbarschaft, in denen wir so die Dinge, die uns wirklich betreffen, gemeinsam verhandeln.
Ich stelle mir vor, wenn so ganz viele Leute zusammen an so Utopien arbeiten, dass da auch so eine gewisse Power irgendwie entsteht im Raum.
Ja, das auf jeden Fall. Also wir haben immer so eine kleine Analysephase gemacht, dann eine Utopiephase und dann eine Transformationsphase. Und in der Analysephase waren alle noch in ihrer kriscremigen Kapitalismuskritik, die total pessimistisch und rational und so ist. Und dann in der Utopiephase, ja, sind die Leute wirklich auch ins Träumen gekommen. Wir haben auch gesagt, legt euch keine Grenzen auf, keine innerlichen. Genau, träumt drauf los, überlegt, wie ihr es gerne am allerliebsten hättet. Und das haben wir dann immer so ein bisschen zusammengeführt. Und dann bei der Transformationsphase, da wurde es dann schon wieder schwieriger. Weil die Frage, wie wollen wir leben, da kann man so mit viel Vorstellungskraft vielleicht noch hinkommen. Aber dann die Frage, wie kommen wir dahin, die ist sehr schwer. Also vor allen Dingen, wenn wir uns anschauen, wie starr und stark die Machtverhältnisse sind, in denen wir leben.
Und würdest du sagen, die Teilnehmenden da bei den Zukunftswerkstätten, hat diese Arbeit an Utopien auch schon so ein bisschen beflügelt, vielleicht in ihrem Alltag schon mal was anzugehen?
Also ich glaube, dadurch, dass sie alle schon zu dem Thema arbeiten, haben sie da einfach weitergemacht. Sie haben aber vor allen Dingen immer gesagt, dass es total bereichernd ist und bestärkend ist, sich im Alltag die Zeit zu nehmen, über Utopien nachzudenken. Weil eigentlich immer was ansteht und man immer so in so einem Abwehrkampf ist, in Anführungsstrichen, oder in so einem sehr akuten Reagieren, dass die Frage von, okay, was ist eigentlich das Bigger Picture, wo soll es eigentlich hingehen, eigentlich gar nicht so viel Raum hat. Und ich glaube, diese Räume immer wieder zu öffnen und zu sagen, was wäre denn wirklich eine gerechte Gesellschaft und wie würde die aussehen, wie würde die sich anfühlen, hat total viel Power und total viel Kraft.
Also wenn man nochmal auf das Motto kommt vom Weltlandtag, die Welt braucht einen Tapetenwechsel, dann braucht sie auch mehr Utopien, ne? Damit man eine positive Richtung irgendwie hat, in die man gehen kann.
Genau, also ich glaube, es bestärkt die Leute einfach total.
Wir haben ja vorhin schon mal ganz kurz auch über die Weltläden geredet und dass die auch einen Beitrag leisten bei der sozialökologischen Transformation. Kannst du mal kurz erzählen, was für einen die leisten und wo sie vielleicht sogar noch mehr leisten könnten und wo sie noch Veränderungen anstoßen könnten?
Also ich glaube, was sie machen, ist, dass sie versuchen, diese Marktlogik von was ist am billigsten und was verkauft sich am besten zu durchbrechen und wirklich mit PartnerInnen zusammen Handel zu treiben auf Augenhöhe und dadurch auch neue Beziehungsweisen entstehen. Ne? Also eigentlich sehen wir ja die Leute hinter den Produkten, die sie hergestellt haben, nicht mehr. Ne? Wenn ich in den Laden gehe, sehe ich nicht die Hand, die eigentlich vielleicht das aus der Erde geholt hat, damit ich das jetzt essen kann. Und das ist im Weltladen natürlich auch nicht so, aber ich kann mich immer informieren, wo es wirklich herkommt, wer es produziert hat. Ich weiß, die Person hat dafür einen fairen Lohn bekommen und das ist schon ganz, ganz viel. Und gleichzeitig versucht dieser Ansatz quasi unsere ungerechte Weltwirtschaft ja über das Individuum zu lösen. Und ich glaube, dass das nicht funktioniert oder nicht, auf jeden Fall nicht der alleinige Hebel ist, den wir haben. Und das sensibilisiert aber schon ganz schön viele Menschen. Ne? Also wenn man in den Weltladen geht, wird man damit konfrontiert, wie die Nord-Süd-Beziehungen sind. Ich glaube, so diese Veränderung und diese Sensibilisierung oder die Veränderung in den mentalen Infrastrukturen, so nennen wir das, also so Bewusstsein schaffen, das ist auf jeden Fall was, was die Weltläden total gut machen. Mich würde es total freuen, wenn es eben nicht nur so Aktionsorte sind, ne? Also ich meine, auch so eine Organisation fürs Lieferkettengesetz und so weiter, das passiert ja auch im Weltladen. Aber wenn es auch Bündnisorte werden, das heißt, wenn sich so eine faire Handelbewegung auch wirklich mit anderen sozialen Bewegungen zusammenschließt und sagt, wir sind Teil von einer sozial-ökologischen Transformation, das ist unser Ziel und die Ressourcen, die wir haben, die nutzen wir auch dafür. Weltläden gibt es wirklich in so vielen Orten in Deutschland, das ist so ein großes Netz und es ist ja eigentlich voll die Riesenressource, wenn man schon überall in jeder Stadt quasi Leute hat, die da mit einem dran arbeiten können und wollen. Und ich glaube, wenn man sich da lokal vernetzt und so sensibilisiert, aber auch so ganz konkret vielleicht Initiativen unterstützt, das könnte, glaube ich, eine richtige Power haben.
Das wäre auch meine nächste Frage. Also wenn ich jetzt weiß, jetzt irgendwie sozial-ökologische Transformation, okay, es muss sich irgendwie was ändern, wo fange ich denn selber am besten an? Oder wie kann ich selbst in meinem Alltag dazu beitragen, dass das schnell und auf gute Weise passiert?
Ja, da würde ich tatsächlich sagen, sich mit anderen zusammentun und Teil von sozialen Bewegungen werden. Also gerade die Klimabewegung hat so viel bewirkt in den letzten 3 Jahren. Also das ist wirklich eigentlich unvorstellbar, wenn man sich vorstellt, wie, ne, also wie wenig Aufmerksamkeit die Sachen davor bekommen haben, obwohl schon ganz viele Leute die ganze Zeit darauf hingewiesen haben. Und dasselbe im Gesundheitsbereich oder im Wohnungsbereich. Also alles da, wo wir auch einfach ein geteiltes Interesse haben, da entweder gut gesundheitlich versorgt zu sein und die Gesundheitssysteme so zu organisieren, dass Menschen in denen auch nicht ausbrennen, dass sie irgendwie gute Lebensbedingungen haben. Das finde ich gerade unter den Bedingungen von Corona so super wichtig, ne, dass irgendwie Sorge eigentlich die Grundlage unseres Wirtschaftens ist und das eigentlich in der Corona-Pandemie total klar wurde. Wenn das nicht mehr funktioniert, wenn wir nicht füreinander sorgen, dann bricht alles zusammen. Dasselbe in Bezug auf Wohnraum, der einfach immer unerschwinglicher wird und der aber die Grundlage ist, um überhaupt gut leben zu können. Und ne, in Bezug aufs Klima ist es auch so. Also die planetaren Grenzen sind einfach ganz klare Grenzen. So der Verlust der Biodiversität, der wird uns noch so, oder ja, das Artensterben, das verursacht so große Schäden, so die intensive Landwirtschaft, so wie wir sie nutzen. Und ich glaube, all das sind Sachen, wo sich Leute schon lange engagieren und da kann man immer mitmachen. Und das ist ja auch für einen selber ein total toller Prozess. Wie gesagt, ich habe das auch erlebt, Leute zu finden, die für dasselbe streiten wie man selber und auch mit einem in so eine Beziehung gehen wollen, die von Solidarität und Kooperation geprägt ist und man auch das Gefühl hat, man kann was bewegen und was bewirken.
Wichtig ist, sich zusammenschließen und wichtig ist auch irgendwie zu zeigen, was schon alles da ist und dass schon ganz viel irgendwie im Wandel ist, ne? Dass man irgendwie nicht bei Null anfangen muss.
Genau, und also ich glaube, man fühlt sich ja auch oft so ein bisschen isoliert und alleine, ne? Wenn einen das auch vielleicht selber schmerzt, dass die Welt ungerecht ist. Und das kann man auch viel besser zusammentragen.
Wir haben ganz viel über die Wichtigkeit von Utopien gesprochen und am Ende unseres Gesprächs würde ich gerne dich mal fragen, wie denn für dich eine gute Utopie aussieht. Hast du eine Idee, wie eine gute Welt, in der wir in Zukunft alle gut miteinander leben können, aussehen könnte?
Also so ganz grundsätzlich würde ich sagen, in der wir und auch alle anderen Menschen, das ist vor allen Dingen, glaube ich, das Wichtige, ein selbstbestimmtes und gutes Leben leben können und in dem die Bedürfnisse der Menschen im Zentrum stehen. Und das heißt, dass die Menschen viel Zeit haben und Lohnarbeit eben nur ein Teil ihres Lebens ist und nicht die Hauptsache und wir gute Beziehungen zur Natur, zur natürlichen Umwelt, zu unseren Mitmenschen haben, in denen wir tätig sind, so dass wir denken, das ergibt Sinn, was ich mache, das ist irgendwie auch gut und wichtig, indem wir weniger konsumieren, weniger produzieren und eben innerhalb der planetaren Grenzen leben und ich weiß, dass mein Leben nicht mehr auf Kosten anderer funktioniert. Ich glaube, das wäre meine Utopie.
Ja, danke an dich, Ronja, für das Teilen deiner Utopie und vor allem dafür, dass du uns hast teilhaben lassen daran, was es denn bedeutet, wirklich an der sozial-ökologischen Transformation zu arbeiten, wie die aussehen kann und wie deine Ideen und Visionen sind. Und ich nehme auf jeden Fall mit, wie wichtig es ist, sich da Verbündete zu suchen und Netzwerke zu bauen und zu sehen, da ist man noch nicht allein und da ist auch schon ganz viel in Bewegung. Danke, Ronja, dass du bei uns gewesen bist bei Vertont.
Danke für die Einladung, Laura.
Ja, für alle, die jetzt noch mehr erfahren wollen über die sozial-ökologische Transformation, die können natürlich beim Konzeptwerk Neue Ökonomie nachschauen und natürlich auch bei www.weltladen.de. Wie wir schon bei Vertont gehört haben, gab es vor kurzem den Weltladentag und das große Thema war, die Welt braucht einen Tapetenwechsel. Hashtag gönn dir Wandel. Und da findet ihr auch ganz viel Informationen und Materialien. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge von Vertont, dem Weltladen-Podcast, dabei seid. Vertont ist ein Podcast des Weltladen-Dachverbands und wird gefördert von Engagement Global im Auftrag des BMZ und durch Brot für die Welt. Vertont. Der Weltladen-Podcast.